Mein Gefühl ist, zu viel wird es nie, weil die Automatisierung immer leichter wird und der Mehrwert immer größer.
So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft für die Wirtschaft.
Gabelstapler, die aus dem Homeoffice in Echtzeit ferngesteuert werden können, Fabriken, die komplett automatisch funktionieren oder Transportroboter, die von alleine über Firmengelände fahren. Klingt nach Science-Fiction oder Zukunftsmusik? Ist es aber nicht. Automatisierungs- und Vernetzungstechniken und Roboter können die Prozesse in Unternehmen beschleunigen, effizienter machen und dadurch Kosten sparen, vor allem in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Ich bin Matthias Rutkowski und wie genau Automatisierung und Vernetzung im Mittelstand gelingt, welche Lösungen es gibt und was es zu beachten gibt, darüber reden wir in dieser Folge.
Warum ist das wichtig?
Laut einer Studie von McKinsey können Automatisierungslösungen die Produktivität von Unternehmen um bis zu 30% erhöhen. Gleichzeitig können Firmen durch entsprechende Lösungen sogar ihre Betriebskosten senken, um bis zu 20%. 2023 wurden weltweit 517.000 Industrieroboter installiert. Das sind rund 30% mehr als ein Jahr zuvor. Doch was brauchen jetzt kleine und mittelständische Unternehmen, um ihr Business mit modernen Automatisierungs- und Robotiklösungen auf ein neues Level zu bringen?
Nachgehakt.
Und darüber spreche ich mit Nikolaos Kalivianakis, Head of B2B Digital Solutions bei O2 Telefonica. Hallo Nico, grüß dich.
Grüß dich, Matthias.
Wenn ich bei uns morgens hier ins Verlagsgebäude reinkomme, wir haben so einen Roboter, so einen Begrüßungsroboter, Pepper heißt der ist weiß, der grinst, der hat so ein Display vorm Bauch, aber auch so Mund, Auge, Nase, sehr menschlich nachvollzogen, der begrüßt mich dann. Hallo Matthias, schön, dass du da bist. Das sind so meine Begegnungen mit Robotern oder auch Automatisierungssachen. Wo begegnet dir zum Beispiel eine Automatisierungs- oder auch eine Roboterlösung im Alltag?
Ich glaube, jeder vierte Garten heute hat irgendwo so einen Rasenroboter draußen, der irgendwo in Betrieb ist, oder der Staubsaugroboter von den privaten Haushalten, sage ich mal, von der Anwendung. Und ich glaube, das sind so ganz gute Beispiele, wo man so in einer breiten Masse auch sieht, dass die Robotiktechnik immer mehr Einzug in unser Leben erhält. Ein Beispiel aufzugreifen, heute auf der Autofahrt hierher von Frankfurt nach Düsseldorf, bin ich kurz rausgefahren, kurz einen Stopp gemacht und da war die Autobahnmeisterei und da waren die Kollegen da mit so einem riesen Mähroboter unterwegs, der praktisch die ganzen Hecken abgefahren hat mit einer riesen Fernsteuerung. Das sah schon total cool aus, ich habe auch ein Foto für meinen Sohn geschossen und das sind halt so Beispiele, die gab es früher eigentlich nicht.
Jetzt müssen wir ja ganz ehrlich sagen, Automatisierung ist ja nichts Neues. Wir hatten ja auch die Industrialisierung, wo halt immer mehr Maschinen hinzukamen. Und irgendwann ging es halt darum, das alles mal langsam automatisch zu machen, dass eben weniger Mitarbeitende gebraucht werden und alles natürlich auch effizienter läuft. Warum müssen sich jetzt Mittelständler mit diesem neuen Trend oder diesem eigentlich schon ewig daseinenden Trend Automatisierung und Robotiklösungen wieder beschäftigen?
Das Ergebnis, glaube ich, oder das Ziel hat sich nicht verändert. Letztendlich möchte man automatisieren, um die Effizienzen zu steigern und auch Kosten zu senken. Um diesen Schritt aber machen zu können, muss man letztendlich erstmal diese physikalische Welt irgendwie digitalisieren, um diese Ströme zu erfassen, die Sensorik zu erfassen, die Datenpunkte zu erfassen, um von da aus letztendlich anzusetzen und zu sagen, wie kann ich das optimieren? Neben der ganzen Integration, die ich auch in meine Bestandssysteme ja auch vollziehen muss. Ich glaube, im Durchschnitt ein Mittelständler hat ungefähr 200 bis 250 Cloud-Dienste heute, die er nutzt, sei es von Kalenderanwendungen, von Light-CRM-Systemen. Und letztendlich geht es auch darum, wie benutze ich dann diese Daten, um in meinen Prozessen eine End-to-End-Verkettung hinzubekommen und somit die Prozesse auch nach vorne zu bringen.
Es sind schon ziemlich viele Anwendungen, die da sozusagen in so einem Mikrokosmos rumschwirren. Da ist was, da ist noch was und das dann irgendwie so zusammenzubringen, stelle ich mir jetzt als Mammutaufgabe vor.
Und das war es auch bis vor einigen Jahren, weil man letztendlich eine sehr tiefe Integration in die Bestandssysteme vorausgesetzt hat. Dank Cloud-Applikationen und auch neue Technologien, ich meine, wir als Telefonica bringen ja auch eine eigene Automation-Plattform jetzt mit raus, kann man sowas sehr vereinfacht mit Low-Code, No-Code, also wenig Programmieraufwand, selbstdeklarierende, sage ich mal, Applikationen sehr vereinfacht diese Ziele erreichen.
Jetzt stellen wir uns einfach mal vor, wir sprechen mit so einem Mittelständler. Viele sagen, Mensch, ich habe doch jetzt gerade schon sowieso genug zu tun, mich überhaupt zu digitalisieren. Und jetzt kommst du um die Ecke und sagst, jetzt müsst ihr euch noch mit Automatisierung und zusätzlichen Robotiklösungen beschäftigen. Da könnt ihr ja sagen, ich habe erstmal damit gerade genug zu tun, das lege ich beiseite. Was würdest du denn darauf antworten?
Man kann sich das wie so ein Nervenzentralsystem vorstellen, das man letztendlich braucht als eine Datenautobahn, um letztendlich diese Sensorik einzufangen und irgendwo bereitzustellen. Und dann geht es darum, wie komme ich vereinfacht in meine Backbone-Applikation und wie kann ich eine Automatisierung, angefangen von dem Prozess bis auch zur Produktion, durchgängig ermöglichen. Und da gibt es mit diesen neuen Cloud-Plattformen ganz, ganz schnelle Ansätze, um das zu bewerkstelligen und hat nichts damit zu tun, wie man das vor 4, 5 oder 6 Jahren gemacht hat.
Also ich verstehe dich richtig, wenn ich mich nicht digitalisiert habe, brauche ich an weitere moderne Robotik- oder Automatisierungslösungen erst gar nicht denken, weil sozusagen das Fundament nicht steht.
Ja, absolut. Und umso professioneller ich dann natürlich unterwegs bin oder je nach Branche, nehmen wir mal einen Logistiker zum Beispiel, ja, ist es dann auch essentiell, um mich zu differenzieren, um mich besser zu behaupten, im Markt auch anders aufzustellen, schneller am Markt zu reagieren. Und das kann nach vorne hin auch einen riesen Unterschied ausmachen und ein Unterscheidungskriterium sein für meine Zukunftssicherheit.
Dann lass uns mal bei diesem riesen Unterschied bleiben. Wir machen ein kleines Gedankenbeispiel. Ich bin jetzt ein Mittelständler. Ich sitze, keine Ahnung, irgendwo in der Lausitz, in der Eifel oder irgendwo in Süddeutschland. Und ich sage jetzt, okay, Botschaft ist angekommen, ich habe mich schon mal ein bisschen digitalisiert, aber ich will jetzt den nächsten Schritt machen. Was sind sozusagen die Eckpfeiler, wofür die dann sorgen müssen?
Das Wichtigste ist als Grundelement, dass ich eine starke Vernetzung habe und dass diese Konnektivität gegeben ist. Wir sehen bei vielen Branchen, wie zum Beispiel in der Logistik oder in der Fertigung insbesondere, dass man auf 5G, also auf private 5G-Netze oder öffentliche 5G-Netze so draufsetzt, dass man praktisch diese ganzen Mehrwerte dieser 5G-Technologie, sei es Geschwindigkeit, sei es geringe Latenzen, Durchsatz etc., für sich nutzbar macht, um darüber hinaus dann diese Daten auszutauschen. Dann habe ich natürlich auch das Thema, ich will mich zukunftsorientiert aufstellen. Das heißt, wenn ich hart verkabeln würde, was auch vom Preis-Leistungs-Unterschied, sage ich jetzt mal, nicht mehr das ist, was es vor 5 oder 10 Jahren war, möchte ich flexibel meine Produktionsstätte umstellen können. Und wenn ich diese erste Basis letztendlich schaffe, bin ich dann in der Lage, diese Daten anzuzapfen. Und das Wichtigste ist letztendlich mit Echtzeit-Applikationen, weil ich bin dann echtzeitnahe mit meiner Reaktionszeit, diese neuen Applikationen zu nutzen, um letztendlich mein Ergebnis zu verbessern.
Also hart verkabeln heißt in dem Sinne, ich mache den Boden auf, lege da meine Kabelleitungen durch, mache dann wieder zu, verbinde alles und dann steht das einmal. Und wenn ich jetzt theoretisch was umbauen müsste, müsste ich wieder alles aufmachen, neu arrangieren und wieder zumachen und dann steht's.
Korrekt. Oder zum Beispiel, ich schaffe mir neue Roboter an. Die müssen dann umgestellt werden. Oder ich will in meinem Produktionsschritt noch 4, 5 weitere Zwischenschritte einbauen. Ich habe eine ganz andere Flexibilität, wenn ich komplett nicht ortgebunden bin und kann praktisch über die Luftschnittstelle diese hohen Geschwindigkeiten bereitstellen mit der Sicherheit und auch mit der Security drumherum, dass ich dann meine Prozesse darauf abstimmen kann.
Luftschnittstelle heißt ja in dem Sinne, du hast es angedeutet, ein privates Netz, diese sogenannten Campusnetze. Kannst du das nochmal kurz erklären, was das genau ist und sich auch vom normalen 5G, was wir zum Beispiel jetzt mittlerweile auf dem Handy alle empfangen können, unterscheidet?
Fangen wir beim normalen 5G an. Das sind natürlich erhöhte Bandbreiten, um möglichst viele Millionen von Geräten anzubinden. Das Ganze kann ich auch als kleine Version, sage ich mal, für mein Unternehmen, als ein Campus-Netzwerk für mich selber aufbauen. Und das machen wir auch mit den Unternehmen zusammen, vom Design, von der Anforderungsphase bis hin zur Realisierung und auch zum Betrieb, um dann letztendlich dieses Hochgeschwindigkeitsnetz für meine Produktion und für meine IoT-Sensorik oder Massive IoT, weil ich kann so viele Sensoren, kann Millionen von Sensoren da dran hängen, praktisch zu nutzen und zu realisieren.
Hast du da ein Beispiel von euch aus dem Kundenkreis, aus der Praxis, was du schon mal gesehen hast oder sogar vielleicht auch betreut hast?
Ja, natürlich. Wir haben mehrere Beispiele. Wir haben auch auf der Hannover Messe x Use Cases letztendlich gezeigt. Zum Beispiel mit der Uni aus München, wo wir Gabelstapler remote gesteuert haben, ne? Wo über eine Distanz von 400-500 Kilometer letztendlich jemand als Pilot dort sitzt und diesen Gabelstapler in München im Werk letztendlich steuert als Echtzeitapplikation, ist damit in der Lage, als ob er in dem Stapler selber drin sitzt, jegliche Arbeiten auszuführen.
Gibt es auch irgendwie was, was noch andere Branchen betrifft, wo du auch Einblicke für diese 5G-Campus-Technik hast?
Im Automotive-Umfeld zum Beispiel, ja, autonomes Fahren, alles rund um das autonome Fahren zu verbessern. Oder in der Produktionsstätte die Autos automatisch einparken zu lassen oder wieder vom Parkplatz wieder zurückzurufen, um letzte Inspektionen zu bewerkstelligen. Das ist dann alles mit so Echtzeitnetzen absolut machbar und möglich und wird heute auch schon praktiziert.
Ich komme jetzt nochmal zurück auf unser Gedankenbeispiel. Ich bin jetzt wieder mit der Mittelständler. Du hast mich überzeugt, ich habe jetzt auch ein 5G-Campusnetz. Jetzt habe ich meine Fabrikhalle da. Wie schaffe ich jetzt da eine Konnektivität zwischen den Maschinen, die ja vielleicht auch schon ein paar Jahre alt sein können, und diesem 5G-Campusnetz hin, dass ich jetzt weiter automatisieren kann oder das einfach auch vernetzen kann?
Das ist, glaube ich, ein springender Punkt. Da setzen wir zum Beispiel an mit unserer Automatisierungsplattform, wo wir über 1500 Konnektoren haben in verschiedene Systeme rein. Und diese Konnektoren, die braucht man ja eigentlich eher auch für die älteren Systeme, um Backbone-Applikationen oder ältere Protokolle zu bedienen etc. Und man ist praktisch in der Lage, einen Prozessflow für sich zu bauen, um zu sagen, wie soll der eigentlich aussehen und darunter festzulegen, was möchte ich eigentlich für Daten austauschen.
Kann ich mir das vorstellen wie eine Art Plug-and-Play-Lösung sozusagen?
Ja, absolut. Also es ist eine Plug-and-Play-Lösung im Sinne von einem Workflow-Gestalter, wo man letztendlich seinen Prozess definiert und nach hinter jedem Prozessschritt ganz frei gestalten kann, welche Systeme greife ich zu, welche ist die Interaktion, brauche ich Vier-Augen-Prinzip, brauche ich nochmal eine Freigabe dazwischen, will ich etwas per E-Mail versenden, reicht eine SMS-Notification? Und das sind alles Möglichkeiten und Dienste, die wir heute nutzen können, die eigentlich vor dem, ich sage jetzt mal, Applikations-Cloud-Zeitalter so nicht denkbar waren.
Ich stelle mir jetzt trotzdem die Frage, okay, ich habe mich digitalisiert, ich habe mich jetzt schon mal vielleicht im ersten Schritt auch schon mal automatisiert und mache jetzt den nächsten Automatisierungsschritt. Hört Automatisierung irgendwann mal auf oder ist das immer wieder so ein repetitiver Prozess, weil da wieder was Neues kommt, wieder eine neue Technologie, wieder eine neue Schnittstelle? Wie siehst du das?
Also ich glaube, man muss auch für sich aus die Grenzen irgendwo abstecken und sagen, das macht für mich Sinn und das ist dann jetzt vielleicht auch zu viel an der einen oder anderen Stelle. Aber mein Gefühl ist, zu viel wird es nie, weil die Automatisierung immer leichter wird und der Mehrwert immer größer. Nimm mal ein ganz normales Beispiel oder ein einfaches Beispiel aus der Realität. Wir alle kennen ja E-Mail-Systeme, mit Outlook arbeiten wir seit 20 Jahren, ja, 30 Jahren. Und viele dachten vielleicht vor uns vor 10 Jahren, das kann ja eigentlich nicht besser werden. Ich habe meinen Kalender, ich habe mein E-Mail-System, die Welt ist fein. Wenn wir uns heute mal die Roadmap von der Microsoft anschauen mit Copilot, dann kommt eine KI-Komponente rein, die mich letztendlich in der Lage versetzen wird, wenn ich auf dem Weg zu einem Termin bin, dass die über mein Smartphone erkennen, okay, da gibt's einen Stau vor sich, gucken sich automatisch meinen Kalender an, sagen, naja, der schafft seinen Termin gar nicht, ich mache ihm mal einen Vorschlag. Und dann kommt auf einmal auf meinem Telefon zum Beispiel eine Meldung, du kommst nicht rechtzeitig an, darf ich für dich deinen Termin umschedulen? Und wenn ich sage, tolle Idee, da wird automatisch auch eine E-Mail rausgeschickt, da wird der Termin verschoben, ich kriege einen neuen Slot zugeordnet und ich kriege was anderes vorgezogen. Das ist ja schon im Prinzip eine Automatisierung und mit KI-Unterstützung in einem extrem familiären und bekannten Umfeld, sage ich mal, die ich aber gerne annehmen würde als User.
Ja, also sozusagen eigentlich dieser gewohnte Prozess des E-Mails, Schreibens, Lesen, Verarbeiten, absolut, sonst wie, der wird sozusagen automatisiert und unterstützt, wo man eigentlich dachte, ja, der ist doch schon fertig, zu Ende gedacht.
Und die Frage ist, wenn mich das aber wenig Aufwand kostet und ich dafür fast nichts tun brauche oder muss, nehme ich das in Anspruch? Ja, nein.
Du hast gerade auch schon, als du über den Copilot gesprochen hast, künstliche Intelligenz erwähnt. Ja, sprechen wir jetzt seit 2 Jahren drüber, weil ChatGPT sehr prominent ist, aber es gibt ja immer mehr KI-Anwendungen. Hat das auch Auswirkungen auf diese Automatisierungstrends und Technologien?
Das hat eine riesen Auswirkung, weil dadurch werden diese Technologien dann auf einmal wirklich intelligent und machen sinnvolle Vorschläge. Und die werden wir immer mehr vorfinden in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen. Zum Beispiel gerade IoT-Sensorik, wenn ich die einmal über das Netz angebunden habe, bin ich in der Lage, verschiedene Schemata immer gegen eine KI laufen zu lassen. Und da wird praktisch intelligent entschieden, auf Basis dieser Daten, ist da zum Beispiel ein Vorfall oder sehe ich irgendwo einen Peak oder sehe ich einen Ausreißer, den könnte ich melden oder ich könnte mir weiter, sage ich mal, Informationen sammeln, bis das irgendwann mal ausschlaggebend ist oder relevant wird für den Kunden. Ja?
Jetzt haben wir sehr, sehr viel darüber gesprochen, was heute schon mit 5G-Campusnetzen möglich ist. Lass uns mal einen Blick in die Zukunft werfen. Was kommt da als nächstes?
Ich glaube, prinzipiell das Wichtigste ist, es geht um Echtzeitapplikationen. Also ob es im medizinischen Umfeld Operationen sind, ja, die man zusammen mit einem Computer auf der anderen Seite oder mit einem Roboter vollzieht, mit Spezialisten, vielleicht Herzspezialisten aus Japan oder aus Amerika. Also sowas wird immer mehr Einzug erhalten, weil die Technologie einfach dafür da ist. Ich glaube, auch ein Riesenthema nach vorne sind Roboter an für sich, die intelligente Arbeiten auch verrichten können. aber auch das Thema Drohnen. Ich glaube, da wird sehr viel kommen im industriellen Umfeld, auf Privatgeländen. Wie werden Drohnen eingesetzt? Inspektion von Dächern, eigene Use Cases, die wir selber auch umgesetzt haben bei einer Telefonica oder im Security-Umfeld, Überwachung von Geländen. Da wird es viele Use Cases nach vorne hin geben, die uns den Alltag vereinfachen werden, aber auch für eine höhere Sicherheit sorgen können.
Jetzt habe ich immer wieder rausgehört, es geht darum, Prozesse zu beschleunigen, aber auch vor allem effizienter zu machen, dadurch auch Kosten zu reduzieren. Wie groß ist denn jetzt dieses Einsparungspotenzial, auch für Mittelständler dann?
Du hast es eingangs gesagt, es gibt viele Studien, die letztendlich hinterlegen, dass Automatisierungslösungen zwischen 40-70% sogar Einsparungen reinfahren können. Und das ist so wegen den Cloud-Plattformen. Ich meine, klar, wenn ich diese Systeme für ein einzelnes Unternehmen als was Uniques, Einzigartiges produzieren müsste, herstellen müsste, wäre sowas fast unbezahlbar. Ich teile aber das Konzept und den Algorithmus, aber es sind ja meine Daten, es ist meine Anwendung, es ist komplett personalisiert auf mein Unternehmen. Und dadurch kann ich extremst abkürzen und kann mich mit den Benefits letztendlich beschäftigen oder mit dem Ergebnis beschäftigen, wo möchte ich eigentlich hin? Ich bin der Meinung, 90% der Themen kriegt man auch definitiv so umgesetzt.
Also ich höre auch raus, Unternehmen müssen sich jetzt nicht Sorge bereiten, dass die Daten, die sie dann zum Beispiel mit euch, mit einer Telefonica, mit über diese Automatisierungsplattform teilen, dass die ganz woanders landen und zum Beispiel jetzt gegebenenfalls ein Konkurrent auch sehen kann, was ich denn da so treibe.
Auf gar keinen Fall. Solche Automatisierungsplattformen sind auch enorm sicher, weil letztendlich werden nur Daten ausgetauscht für einen bestimmten Zeitraum von 3, 4, 5 Minuten und die Daten werden anschließend komplett gelöscht. Außerdem jegliche Applikationslandschaft, die wir benutzen, auch cloudbasiert, ist irgendwo in Deutschland located, in unserem Fall in Frankfurt in Rechenzentren. Banken benutzen diese Plattformen im Healthcare-Bereich, mit sensiblen Daten wird damit umgegangen. Und man hat auch die Möglichkeit, End-to-End-Strecken natürlich komplett zu verschlüsseln, die Daten mit Rotierungskeys, sage ich mal, auszustatten, um eine Security sicherzustellen. Da ist man heutzutage schon sehr, sehr weit.
Du bist ja schon regelmäßiger Gast mittlerweile bei uns und du kennst die Rubrik, die wir immer am Ende haben, den sogenannten Gedanken zum Mitnehmen. Wir haben jetzt viel über Vernetzungs- und Automatisierungslösungen für eben Mittelständler gesprochen und jetzt hast du die Möglichkeit, genau diesen Mittelständlern einen Impuls, eine Fragestellung oder eine These mit auf den Weg zu geben.
Und jetzt der Gedanke zum Mitnehmen.
Also ich bin wirklich davon überzeugt, dass gerade im Automatisierungsumfeld mittelständische Unternehmen eine riesige Chance haben, sich weiter zu behaupten, Profitabilität zu steigern und sich zukunftsorientiert aufzustellen. Ich glaube, wichtig ist wirklich dabei, die richtige Balance zu finden zwischen Technologie und auch menschlichen Einsatz, um das für sich bestmöglichst auszusteuern. Und es ist nicht immer nur eine Investition in Technologie. Es ist letztendlich die Investition in das eigene Unternehmen und in die eigene Individualität, um sich anders auf dem Markt aufzustellen und auch schneller zu sein wie der Wettbewerb.
Eigentlich das, was immer zum Wirtschaftsleben dazugehört, ne? Nicht stehen bleiben, immer weitermachen, nach vorne denken und sozusagen immer schauen, wo das nächste Big Thing sein kann.
Hätte ich nicht schöner sagen können.
Nico, vielen Dank fürs Gespräch. Und wir, liebe Zuhörerinnen, hören uns kommende Woche wieder zu einer neuen Folge So klingt Wirtschaft.
So klingt Wirtschaft. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast@handelsblattgroup.com. Gefällt Ihnen, was Sie hören? Dann bewerten Sie uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts.